Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 8. November 2024 mit Überforderung,
Wissenschaft,
Ratlosigkeit,
Landwirtschaft,
Trauer,
Volkswirtschaft,
Wut,
Volkerwirtschaft,
Hoffnung,
dem Börsenticker,
Fortschritt,
Katrin Rönicke,
Poesie und Holger Klein.
Donnerwetter.
Ja, ich bin wirklich, also Überforderung ist ja mein erstes Thema und ich muss sagen, ich bin heute einfach überfordert gewesen. Es war ein bisschen viel für eine Woche. Es war ein bisschen zu viel für eine Woche. Wahlen in den USA. Dann die Frage, wie geht es jetzt in der Ukraine oder für die Ukraine weiter? Dann noch am selben Tag das Aus für die Ampel, wo ich zuerst so dachte, ja cool, endlich sagt der Kanzler mal was gegen den Lindner und entlässt ihn. Und diese Rede war ja auch toll. Aber dann war ich sofort auch in so einem, ja, Kacke. Und jetzt, was passiert jetzt und wie soll es jetzt irgendwie weitergehen und die Ukraine braucht auch unsere Hilfe und und dann noch, auch eine tolle Nachricht dieser Woche, Copernicus, das ist dieser Klimadienst der EU, hat dann gesagt, so, wir haben das erste Jahr jetzt mit 2024, in dem wir das 1,5 Grad Ziel überschritten haben. Mhm. Und zwar haben wir das in den letzten 16 Monaten, glaube ich, sogar überschritten. Es war auf jeden Fall das heißeste Jahr jemals in der Geschichte der Menschheit. Weiß nicht, vermutlich. Also seit
unserer Zivilisation.
Ja.
Das ist eine schöne Einschränkung. Ja, war was los diese Woche? Ne? Angeblich soll Lenin ja gesagt haben, es gibt Jahrzehnte, in denen, was, wie war das? Es gibt Jahrzehnte, in denen
nichts passiert und dann gibt es Wochen, in denen passieren Jahrzehnte.
Hat aber Lenin nicht gesagt, aber ist trotzdem ein schönes Zitat.
Ja.
Also das hat derselbe Lenin gesagt, der auch gesagt hat, die Scheiße wird nicht besser, wenn du F5 drückst.
Da, der Lenin. Mhm. Das ist der Lenin aus dem, es gibt doch diesen Zitate, falsche Zitate-Kalender von Marc-Uwe Kling.
Es gibt einen falschen Zitate-Kalender, finde ich auch gut.
Genau, da ist jeden Tag, das ist so ein Abreißkalender und jeden Tag ist ein falsches Zitat. Also es ist ein echtes Zitat, aber es steht die falsche Person drunter.
Ach so.
Und es ist aber ganz witzig, welche Person es ist. Also es könnte die Person auch gesagt haben, auf eine Art. Das ist so. Egal. Naja, mein zweites Thema ist ja Ratlosigkeit. Und ich bin wirklich ratlos. Also so, was die Welt angeht. Also ich stehe
jetzt
ratlos.
Hätte die Welt auf deinen Rat gewartet. Also auf meinen auch nicht, aber.
Ja, ja, ich habe vor ein paar Wochen schon geschrieben und das war eigentlich so ein Auslöser, war wahrscheinlich Thüringenwahl oder Sachsenwahl oder was auch immer. Da habe ich geschrieben, der Faschismus kam wieder und sagte, ich bin der Faschismus. Und die Leute zuckten mit den Achseln und sagten, okay, cool.
Oh, hi.
Ja, und das ist genau das, was ich gerade diese Woche wieder, ich habe den dann auch nochmal selber repostet, weil es ist klar gewesen, was passieren wird, wenn Donald Trump diese US-Wahl gewinnt. Rudi Bachmann, wir hatten heute eine Sondersendung heute Morgen, da hast du mit Rudi Bachmann ja auch nochmal darüber gesprochen. Mhm. Der hat das ja auch nochmal schön aufgezählt. So.
Ja, wobei er es nicht Faschismus genannt hat, sondern Neofeudalismus.
Das finde ich auch ganz, ganz interessant, weil ich habe auch nochmal geguckt, ist es eigentlich richtig, von Faschismus zu sprechen oder nicht? Und tatsächlich gibt es da ja auch Streit. Also es gibt ja wirklich wissenschaftlichen Streit darüber, ob man dieses Wort Faschismus überhaupt für was anderes als zum Beispiel das, was Mussolini in Italien gemacht hat und was so generell in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts passiert ist. Also darf man das Wort überhaupt für was anderes benutzen oder nicht? Ist das überhaupt angemessen? Und ich finde aber eigentlich das ganz gut nutzbar. Es gibt eine Definition von Robert O. Paxton und der beschreibt Faschismus als sozusagen Form eines politischen Verhaltens, das gekennzeichnet ist durch A, eine obsessive Beschäftigung mit dem Niedergang, dann der Demütigung oder der Opferrolle einer Gemeinschaft sowie durch einen kompensatorischen Kult um Einheit, Stärke und Reinheit.
Ja, das passt ja.
Genau, und dann sagt er noch, dazu kommt dann eben eine Massenpartei. Das ist jetzt bei Trump noch nicht ganz der Fall, weil er hat noch keine verfassungsändernde Mehrheit. Eine Massenpartei entschlossener militanter Nationalisten. so, ja. die mit Eliten zusammenarbeitet, um die demokratische Freiheit abzuschaffen. Und ich finde, das trifft zu.
Ja, das, ja. Und vor allen Dingen, selbst wenn, finde ich, eine akademische Beschreibung oder Definition des Faschismus nicht wirklich auf das anwendbar ist, was wir gerade sehen, was wir auch in Deutschland sehen, auch mit den Wahlergebnissen von insbesondere der AfD, aber auch BSW. Ich finde, so für die Alltagskommunikation ist Faschismus ein super treffender Begriff.
Ja.
Ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass wenn man so akademische Definitionen in die Alltagssprache übernimmt, dass es dann extrem unscharf und unpräzise wird und damit auch angreifbar. Aber ich glaube, da muss man mit Leben lernen.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, man kann es eben doch ganz gut argumentieren, dass es eben diese Parallelen gibt. Also man sagt ja immer, Geschichte wiederholt sich nicht, aber man kann aus der Geschichte lernen und manche Dinge sind ähnlich. So. Und was jetzt ja passiert ist eben, und das finde ich so krass, also sieht ja so aus, mal gucken, als dass die Republikaner beide Kammern gewinnen in dieser Wahl. Das heißt, da ist schon mal nicht viel mit Kontrolle und Checks and Balances. Dann der Supreme Court ist eh schon auf der Seite von Donald Trump. Da könnten aber auch noch weitere Richter ausfallen, die er dann neu besetzt und wirklich auf Jahrzehnte das Ding quasi nach seinem Gusto gestaltet. Das heißt, ja, und seine Immunität ja auch noch. Also der ist schon, diese Präsidentschaft ist jetzt nochmal was ganz, ganz anderes als das, was 2016 passiert ist.
Naja, zumal es ja auch noch dieses Playbook von dieser, wie heißt das Ding?
Project 2025
gibt, die ja auch die Institutionen durch loyale Gefolgsleute führen lassen wollen, und dazu gehören unter anderem die Bundespolizei und die Generalität, erzählt Rudi auch nochmal.
Ja, genau.
Und wenn die Bundespolizei und die Generalität, also die Bundespolizei und die Armee, auf Seiten Trumps sein sollten, dann kann Trump auch nach seiner Präsidentschaft einfach sitzen bleiben, weil dann kommt niemand, um ihn da rauszuholen. Gut, Rudi sagt ja auch, wahrscheinlich wird sich das Problem biologisch lösen, aber dann sitzt da halt im Zweifelsfall J.D. Vance.
Eben. Also.
Und was wir auch hören in der Sendung, also wer sie noch nicht gehört hat, Rüdiger sagt halt, das ist ein Neofeudalismus, und zwar ein aristopopulistischer Neofeudalismus, wo dann gleichzeitig eine Aristokratie und ein Volkspopulismus spielen. Also das fand ich ganz interessant, wie er es erklärte. Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, weil ich schon viel zu viele andere Dinge gedacht habe, seit wir das aufgezeichnet haben gestern Abend. Aber das basiert auf den Ideen von Patrick J. Deneen, der witzigerweise ein Kollege von Rudi an der University of Notre Dame ist und den Liberalismus total ablehnt.
Aha.
Und sagt, nee, wir brauchen eine Aristokratie, die regiert, die hat alle Rechte, die kann tun und lassen, was sie will. Und wir brauchen eben ein Volk, das brav arbeiten geht zum Wohle dieser Aristokratie. Die werden nicht versklavt, ein paar Rechte haben die, aber garantiert nicht diese Freiheitsrechte, die die Aristokratie genießt. Und das würde ich mal jedem empfehlen, sich mal reinzulesen in die Ideen von Patrick Deneen. Ich kannte den vorher auch nicht. Der ist zwar mal so ein bisschen durch Deutschland gezindlert worden, also in der Zeit, in der FAZ war ein Artikel über ihn, die habe ich aber nicht wahrgenommen gehabt. Das ist auf eine sehr, sehr unangenehme Weise, beschreibt das oder formuliert er da ein Gesellschaftsbild, das dem Wahlverhalten von sehr vielen Menschen zu entsprechen scheint. Mm. Auch hier in Deutschland, also wenn ich mir das Wahlverhalten jetzt bei den drei ostdeutschen Landtagswahlen angucke, denke ich, ja, okay, ihr wollt eine Aristokratie, die tun und lassen kann, was sie will. Ihr lasst diese Aristokratie alles durchgehen. Und gleichzeitig gebt ihr euch damit zufrieden, da unten irgendwie vor euch hinarbeiten zu dürfen. Also,
ja.
Weil Liberalismus ist für diese Leute ja kein Thema, die AfD und BSW wählen.
Das
schon
ist
ganz
es halt.
Faszinierend.
Ja, das finde ich halt auch so krass. Also ich finde auch diese ganzen Analysen, die man jetzt gelesen hat oder hätte lesen können, mich haben sie irgendwann so ermüdet, dass ich jetzt nicht noch eine Analyse, was die Demokraten falsch gemacht haben. Weil eigentlich ist ja die Frage, was hat Trump eigentlich nicht falsch gemacht? Also ne, es gab dieses Playbook. Da hat er zwar gesagt, ja, da hat er ja gar nichts mit zu tun, das hat er nicht mal gelesen. Aber die gleichen Dinge, die da drin stehen, ja, also Massenabschiebungen, Mauer zwischen USA und Mexiko, das hat er ja auch vor. Also und auch dieses Behördenumbauen und das FBI, ja, was in diesem Papier als zunehmend gesetzlose Organisation bezeichnet wird, Das könnte ja 1:1 von Trump stammen, diese Bezeichnung des FBIs. Also dieses Infragestellen von legitimen Strukturen, die irgendwie noch versuchen, Dinge zu kontrollieren. Und das ist ja alles lange kommuniziert und war klar. Und die Leute haben also ganz klar auch dafür gestimmt. Und ich nicht mal diese Freundschaft mit Jeffrey Epstein. Da kam ja vor einer Woche oder so, kam ja noch mal irgendwelche Tapes von Trump und Epstein raus, wo ich in meiner großen Naivität gedacht habe, das wird die Leute jetzt von Trump wegbringen, weil bei Kinderschändern, da hört der Spaß auf. So naiv von mir, echt, es ist einfach komplett egal. Es ist egal, ja, was er macht.
Vielleicht ist es nicht, das ist, du hattest noch keine Gelegenheit, dieses Gespräch mit Rüdiger zu hören. Wir sind dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass die Leute nicht Trump ins Amt gewählt haben, sondern die haben die Demokraten rausgewählt. Weil ganz einfach erstens die guten ökonomischen Fundamentaldaten der USA, ja, Inflation ist im Griff, Wachstum ist da, Arbeitslosigkeit ist niedrig, aber was noch nicht nachgezogen hat, sind die Realeinkommen. Das heißt, den Leuten geht es real nicht besser als vor, weiß ich nicht, 2, 4 vor der Krise. Und anscheinend haben die gesagt, nö, die Democrats, Biden hat es nicht geschafft, jetzt sind die anderen mal wieder dran.
Diese These, ja, ich habe das nicht gehört, aber ich habe gesehen, dass Rudi das ja auch auf Twitter geschrieben hatte. So, ja. Diese These halte ich für falsch. Okay. Ich glaube nicht daran, dass es, also ich glaube schon, dass so ein wirtschaftliches Unwohlsein und so ein, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe weniger als noch vor 6 Jahren oder so. Klar spielt das bestimmt mit rein, aber ich glaube nicht, dass die Frage, was haben die Demokraten falsch gemacht oder wo haben sie nicht genug aufgeholt oder so, dass es wirklich darum geht. Ich habe das Gefühl, es geht eigentlich nur ums Gefühl, also um so politische Emotionen, die irgendwie geschürt werden und zwar nicht in diesen traditionellen Medien wie, weiß ich nicht, New York Times, CNN, Washington Post oder so. Ich glaube, wer diese Medien konsumiert, wählt sowieso Demokraten. Sondern das ist dann TikTok, das ist der Joe Rogan Podcast, generell diese sogenannte Manosphere im Internet, also so Blogs, Telegram-Channels, Podcasts, sicherlich auch Twitter-Gruppen, wenn man das so nennen mag, wo es einfach nur darum geht zu sagen, ja, Frauen sind schon okay, aber nur wenn sie den Haushalt für den Mann schmeißen. Ansonsten ist Feminismus schon viel zu weit gegangen. Reproduktive Rechte sind scheiße und bewahre Gott, Rechte für queere Menschen oder Menschen, die trans sind, sollen einfach weg. Und ich glaube wirklich, ich möchte kurz argumentieren, warum ich glaube, dass das ein viel stärkerer Hebel war als alles andere, weil es gibt einen Mann, an dem man sehen kann, wie das funktioniert. Es gibt einen sehr schönen Wikipedia-Artikel, der heißt Views of Elon Musk. Also was Elon Musk so für Ansichten hat und hatte. Und da kann man das sehr gut nachvollziehen, dass der mal ein relativ progressiver Typ war. Also der fand zum Beispiel Donald Trump 2016 noch keine geeignete Person für das Amt des Präsidenten. Hat selbst immer wieder angegeben, dass er 2016 Clinton gewählt hat, 2020 Biden gewählt hat. Und er hat auch ganz massiv und scharf damals Donald Trump dafür kritisiert, aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen zu sein. Mit den Worten, Climate Change is real. Und hat auch diesen Travel Ban, den Trump damals erlassen hat, für Menschen aus muslimischen Muslim Staaten.
Travel Ban, ja.
Hat er sehr stark kritisiert. Also der war eigentlich so ein, der war schon Milliardär, der war schon irgendwie wahrscheinlich auch so mit dieser Selbstüberschätzung, die er ja hat, aber er war das Gegenteil eines Trump-Fans. Und dann kam, und viele interpretieren das wirklich so, kam eben seine Tochter mit dieser Transition. Und, also er hat eine Trans-Tochter, das erkennt er nicht an, Deadnaming und so weiter. Und dieser, das muss ein Schock in seinem Leben irgendwie gewesen sein. Und dieser Schock hat dazu geführt, dass Elon Musk irgendwie angefangen hat, vom Woke-Virus zu sprechen. Also das
Woke-Virus. Mind-Virus, Woke-Mind-Virus.
Mhm. Ja. Und jetzt eben auch zum Schluss Donald Trump zu unterstützen. Und ich glaube wirklich, dass dieses Anti-Vogue das geht alles viel zu weit und die wollen uns unsere Rechte nehmen und so weiter. Ich glaube, dass das ein sehr attraktives Angebot gerade an Männer ist in den USA und anscheinend auch an einige Frauen. Da gab es ja auch so einen riesigen TikTok-Trend, Tradwives hieß der. Da ging es genau darum, dass die Frauen endlich wieder ihre alten Rollen entdeckt haben, wie glücklich die traditionellen Geschlechterrollen sie machen und so.
Riesentrend im Sinne von, wie viele Menschen sind diesem Trend gefolgt? Wie viele Menschen haben das ernst genommen?
Naja, klar, es sind ein paar hunderttausend, vielleicht Millionen Leute, die sowas ernst nehmen und sowas folgen. Auch Elon Musk ist jetzt auch nur ein Beispiel von vielen. Aber ich glaube, wenn man das so zusammennimmt, und ich finde, Christian Stöcke hat das wahnsinnig gut in seinem Männer, die die Welt verbrennen, beschrieben, ist es halt ein Ideologieangebot, das von sehr mächtigen Männern, die zu nicht geringen Anteilen viel mit der fossilen Wirtschaft verdienen, entworfen wurde, um eher nicht so mächtige Männer, die aber so ein bisschen orientierungslos sind und das Gefühl haben, Ilko hatte da in unserer Sondersendung so ein schönes Wort für Transformationsüberforderung. Also, dass Transformation notwendig ist, aber die Leute sind überfordert damit, dass es Veränderungen gibt. Und das Angebot an die ist halt so ein sehr vielfältiges. Da gehört dann eben dieser Antifeminismus dazu, dieses Anti-Vogue-Sein, aber eben auch, ja, fossile Energien sind die besten Energien, so. Und ich glaube schon, dass das eine viel größere Rolle gespielt haben könnte als diese ganzen ökonomischen Daten, als irgendwelche politischen Inhalte tatsächlich, dass es einfach eine Emotionalisierung der Politik ist, die hier stattfindet und wo man sehr schlechte Karten einfach hat. Also weil mit Argumenten gewinnst du es nicht. Klar, wenn jetzt nach 4 Jahren Donald Trump die wirtschaftliche Lage für den Normalo, the Blue-Collar American oder wie auch immer die heißen,
es ist ja nicht nur der,
schlechter ist, dann vielleicht wählen sie ihn dann auch wieder ab, aber
naja, was abzusehen ist, ist, dass wenn Trump sich nicht allzu dämlich anstellt, genau die Bidenomics, also das ne, unter anderem Inflation Reduction Act, also die Politik, die Joe Biden jetzt gemacht hat, dass die während Trumps Amtszeit dazu führt, dass genau die Leute, die wirtschaftlich nicht so gut dagestanden haben, und zwar jetzt persönlich wirtschaftlich nicht gut dagestanden haben, dass es denen besser gehen wird. Das ist, ich gehe überhaupt nicht mit dir, ehrlich gesagt. Also dass diese ganze Identitätssache, also diese ne, Wokismus und weiß ich nicht. Ja, auch, aber warum verfängt das denn überhaupt bei diesen Leuten? Ja, die haben Orientierungslosigkeit.
Überforderung.
Überforderung, Transformationsüberforderung. Ja, alles okay, alles klar, alles prima. Aber genau diesen Zustand gab es 1949 folgende, auch in der Bundesrepublik Deutschland West. Demokratie, parlamentarische Demokratie, Mitbestimmungsgesetz, was es da alles gab, was im Grunde Demokratie ist, das hat, glaube ich, nur deshalb so gut verfangen können in der frühen Bundesrepublik West, weil es mit Wohlstand einhergegangen ist, weil jeder Einzelne in dieser Bevölkerung mehr Geld in der Tasche hatte. Und zwar jedes Jahr. Und ich glaube, dass diese Identitätsangebote vor allen Dingen deswegen verfangen, weil die Leute ein Wohlstandsproblem haben. Und ich denke genau deswegen, also es ist ja, Trump hat ja bessere Ergebnisse eingefahren als Biden in der letzten Wahl, als er selbst in der letzten Wahl. Ja, also es sind Leute rübergegangen, die eigentlich nicht dahin gehört hätten. Und ich weigere mich zu glauben, vielleicht ist es Naivität, aber ich weigere mich zu glauben, dass die Leute so doof sind. Naja, eigentlich weigere ich mich nicht, aber ich glaube trotzdem, dass dir erstmal deine eigene Hose viel, viel näher ist. Also dass, wenn du sagst, so, hier passiert Politik, alle jubeln die ganze Zeit, wie gut es unserem Land geht. Ich habe aber trotzdem, kostet die Butter jetzt das Doppelte, aber ich habe nicht doppelt so viel Geld, um mir die Butter zu kaufen. Und ich glaube, dass das eine viel stärkere Motivation ist. Eben der Wohlstand. Also in dem Moment, wo ich Wohlstand habe, wo ich sagen kann, also weil das, was Wokismus genannt wird, ist ja im Grunde Demokratisierung. Ja? Minderheitenschutz und dieser ganze Kram. So, darum komme ich auf die frühe Bundesrepublik. Weil wenn du sagst, pass mal auf, wenn wir stärker demokratisieren, hast auch du in deinem Geldbeutel was davon. dann wirst du diese stärkere Demokratisierung auch mitmachen, egal was für ein Identitätsangebot von irgendeiner anderen Richtung kommt.
Ja.
Und Musk
hat halt auch super viele Anhänger.
Musk ist halt ein viel größerer Opportunist, als man denkt. Musk will Geschäfte machen.
Klar.
Auf der einen Seite, der will Geschäfte machen, vor allen Dingen auch mit der US-Regierung, was er ja auch jetzt schon tut.
Ja.
Das heißt, er will es sich auf keinen Fall mit einer künftigen US-Regierung verscherzen. Und das hatten wir ja letzte Sendung schon. Verscherzt das sich, also stellt er sich gegen die Demokraten, wenn die Demokraten ihm das nicht vorwerfen, weil sie Demokraten sind, also demokratisch sind. Stellt er sich gegen Trump, wird Trump ihn hinterher platt hauen. Und da wird er einfach sagen, okay, das ist doch super. Und wenn ich dann auch noch Glück habe, habe ich als Beifang auch nochmal einen echten Durchgriff auf die Menschen, weil ich vielleicht sogar ein politisches Amt bekomme oder so viel Einfluss auf die Politik, dass ich auf die Menschen durchgreifen kann.
Ja, also ich glaube schon, dass er auch ein Überzeugungstäter ist an der Stelle. Also dass er wirklich seine politische Einstellung gewechselt hat in Richtung dieses Trump, dieses Autoritäre, dieses Anti-Vogue.
Könnte es nicht sein, dass er die ganzen Jahre vorher nur so ausgesehen hat, als wäre er nicht ein Trumpist oder auf Seiten von MAGA? Der Typ ist, kommt aus einem Apartheidsstaat, und zwar aus der herrschenden Klasse in einem Apartheidsstaat, ist mit diesem Apartheidsstaat reich geworden, also er kommt ja aus einer reichen Familie. Ist der vielleicht einfach immer schon Feudalist gewesen? Und hat halt ein paar Jahre so ausgesehen, als wäre er keiner, weil wir ihn ja auch alle so genial gefunden haben?
Das ist eine sehr interessante Frage, glaube ich aber nicht. Ich glaube schon, dass, also zumindest ist das, was die Musk-Biografen so beobachten oder beobachtet haben wollen bisher, dass es wirklich dieses einschneidende Ereignis gab in seiner persönlichen Geschichte. Und das ist ja auch was in der Psychologie durchaus bekannt ist. Also erschütternde persönliche, ein persönlich betreffende Ereignisse. Das kann der Tod von jemand sein oder vielleicht eben auch sowas, dass das eigene Kind etwas tut, was man falsch findet. Und sie hat ja nicht nur die Transition gemacht, sondern sie hat ja auch gesagt, sie will mit ihrem Vater nichts mehr zu tun haben. Das kommt ja noch oben drauf.
Ja gut, aber das war ja erst, nachdem er das Maul aufgerissen hat. Und vor allen Dingen, ich meine, der hat 17 Kinder von 88 Frauen und hat sich doch sowieso immer einen feuchten Kehricht um seine Kinder gekümmert. Warum sollte das jetzt auf einmal so, idiotisch, hier aus der Distanz psychologisieren zu wollen, fällt mir gerade auf.
Das stimmt, aber es würde das erklären. Also es ist halt einfach eine mögliche Erklärung, die zumindest konsistent wäre mit dem, was man aus der Psychologie weiß, warum kippen Leute, die mal anständige Ansichten, vernünftige Ansichten hatten, warum kippen die in diese Lager rein? Das passiert ja überall auf der Welt.
Ja, ich bezweifle, dass er diese Ansichten jemals hatte. Also ich glaube eher, dass wir nicht gesehen haben, was das wirklich für jemand ist.
Ja.
Aber ja, naja, das andere größere Ereignis war Mittwochabend. Mittwochabend im Koalitionsausschuss hat Bundeskanzler Scholz die sogenannte Ampelkoalition beendet und ist damit vermutlich Christian Lindner zuvorgekommen. Lindner hatte letzte Woche ein Grundsatzpapier veröffentlichen lassen. Er behauptet ja, es wäre nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen, aber irgendwie habe ich noch niemanden getroffen, der ihm das glaubt. 18 Seiten lang ist das Papier und im Grunde hat er da den Koalitionsvertrag aufgekündigt, wenigstens teilweise. Für mich hat es so ausgesehen, als hätte Lindner darauf gepokert, dass seine Forderungen von der Koalition nicht angenommen werden, weil dann hätte er Handlungsfähigkeit zeigen können und mit der FDP aus der Koalition aussteigen können. Oder halt zusammen mit der CDU konstruktives Misstrauensvotum hätte anschieben können. Den Eindruck habe ich vor allen Dingen gewonnen aus einem Artikel in der Zeit. Robert Pausch hatte den geschrieben die Woche. Eine kleine Anleitung, um Christian Lindner zu verstehen, heißt die. Stattdessen hat aber Scholz ihm den Wind aus den Segeln genommen und gesagt, dass es mit Lindner so nicht weitergehen kann. Was ich bemerkenswert fand, ist, er hat nicht gesagt, mit der FDP geht's nicht, sondern er hat gesagt, mit Christian Lindner geht's nicht.
Mm. Ja, er hat ja auch erstmal nur von Christian Lindner entlassen, genau.
Ja, genau. Konstruktives Misstrauensvotum, also was durchaus die FDP hätte machen können mit der CDU zusammen, das ist dieses von der Fahne gehen, was man von der FDP kennt. Das haben sie zuletzt 1982 gemacht, als sie Kohl zum Kanzler gemacht haben. Also die Opposition sagt zum Parlament, lass uns einen neuen Kanzler wählen, macht aber keine Neuwahlen, das ist konstruktives Misstrauensvotum. Mm. Eigentlich heißt es Misstrauensvotum, aber sie nennen es immer konstruktiv. Wenn es jetzt nach Scholz geht, stellt er Mitte Januar die Vertrauensfrage.
Hm.
Das heißt, der Kanzler fordert das Parlament auf, ihn im Amt zu bestätigen. Passiert es nicht, kann. Also zwei Dinge. Erstens, Scholz ist nicht verpflichtet, die Vertrauensfrage zu stellen. Auch wenn jetzt Land auf, Land ab die politische Konkurrenz so tut, als hätte er keine andere Wahl. Scholz ist nicht verpflichtet, die Vertrauensfrage zu stellen. Wenn er sie stellt und der Bundestag ihm das Vertrauen nicht ausspricht, kann Scholz den Bundespräsidenten darum ersuchen, den Bundestag aufzulösen und dann gibt es Neuwahlen. Na, das sind zwei Dinge, zu denen er nicht verpflichtet ist, was ich immer auch ganz wichtig finde. Was dann übrigens ein destruktives Misstrauensvotum wäre, wenn der, wenn der Bundestag sagt, kein Vertrauen mehr. So, Scholz hat aber gesagt, ich stelle mich der Vertrauensfrage, wenn die negativ beschieden wird, dann werde ich den Bundespräsidenten bitten, den Bundestag aufzulösen. Da gibt es Neuwahlen. Tendenziell gibt es diese Neuwahlen Ende März. Jetzt rennen alle rum, die politische Konkurrenz und der Axel Springer Verlag im Wesentlichen rennen rum und erzählen, dass Scholz gefälligst so schnell wie möglich die Vertrauensfrage stellen sollte, damit die Neuwahlen so schnell wie möglich stattfinden können.
Ja, ja, weil die CDU gerade vorne liegt, darum.
Ja, vor allen Dingen halte ich dem dann auch entgegen, ja, dann soll die CDU halt ein Misstrauensvotum anschieben. Wo ist denn eigentlich euer Problem? Oder glaubt ihr euren eigenen Mehrheiten nicht? Das ist das eine. Das andere ist, mir ginge das zu schnell. Insgesamt. Also da gibt es auch noch einen kleinen Überblicksartikel in der Tagesschau, den verlinken wir auch. Es gibt so bestimmte Fristen, die eingehalten werden müssen. Spätestens 69 Tage vor dem Wahltermin müssen die Kandidatenlisten feststehen. Das kann auf irgendwie 45 Tage verkürzt werden unter Umständen, aber auch nicht so einfach.
Ja, und hast du gesehen, was der Berliner Wahlleiter für ein Gesicht gemacht hat, als er gehört hat, es gibt neue Wahlen?
Ja gut. Wie sollen wir auf die Schnelle jetzt auch noch einen Marathon organisieren hier in der Stadt? Ne? Jetzt unmittelbar Neuwahlen, also würde er jetzt die Vertrauensfrage stellen nächste Woche, dann hätten wir irgendwann Mitte Januar wahrscheinlich Neuwahlen. Das ist mir zu hektisch. Also wirklich, ist mir ganz persönlich ist mir das zu hektisch. Es kann überhaupt nicht schaden, wenn das zwei Monate länger geht. Es kann überhaupt nicht schaden, wenn Olaf Scholz versucht, auch mit wechselnden Mehrheiten zu regieren, sich also für einzelne Themen Mehrheiten zu organisieren. Das hat er ja auch schon angekündigt. Hat auf die auf die Vertrauenswürdigkeit der Union oder an die Vertrauenswürdigkeit der Union appelliert. Was natürlich auch wieder
Verantwortungsgefühl,
das war es, genau, Verantwortungsgefühl. Was natürlich auch wieder so eine Stichelei ist, weil wenn Merz jetzt weiter mit seiner Fundamentalopposition macht, hat da im Wahlkampf ein Argument weniger.
Ne? Voll, ja. Weil das ist ja die staatstragende CDU.
Genau, staatspolitische Verantwortung kann der Herr Merz jetzt zeigen, auch in der Opposition.
Eben.
Also ich finde Merz völlig in Ordnung, also Merz mit Neuwahlen im März finde ich völlig
irritiert.
In Ordnung. Naja, nein. Ich hätte es auch okay gefunden, wenn die gesagt hätten, wir machen jetzt einfach weiter bis zum Schluss, weil viel wird eh nicht mehr passieren, denke ich.
Das stimmt. Aber ganz ehrlich, ich verstehe den Merz schon, also den Friedrich.
Ja.
Dass er dem Kanzler, der ja wirklich einen starken Auftritt hatte diese Woche.
Das war wirklich, ich habe gedacht, bitte, was passiert da gerade?
Also
ich saß im Auto und habe das gehört, dachte so, ach Mensch, müsste nicht Scholz eigentlich jetzt langsam mal reden? Hab das im Auto während der Fahrt gehört. Und ich bin immer langsamer geworden, weil ich das, was ist hier los? Das war echt mal völlig verblüffend.
Das ist natürlich, ich meine, bisher hatte Friedrich Merz natürlich immer die Oberhand, wenn es darum ging, wie sind die Sonntagsfragen, wie sind die Beliebtheitswerte und so weiter. Es gab ja so eine Blitzumfrage, an der ich übrigens teilgenommen habe, für den gestrigen Brennpunkt in der ARD.
Wie du hast dran teilgenommen?
Die haben mich angerufen.
Nee.
Die haben mich angerufen und gesagt, wir machen hier gerade Blitzumfrage, das kommt dann nachher um 20.15 Uhr im Brennpunkt in der ARD. Und ich so, yes.
Kommunismus.
Mach ich mit.
Krass. Warum rufen die dich, warum rufen die mich nicht an?
Ich habe sogar, die haben gesagt, dürfen wir sie auch in Zukunft an? Ich so, ja, immer. Ruft mich an. und da haben zwar, also Merz hat immer noch die größten Beliebtheitswerte jetzt von diesen ganzen Politikern, die in der Ampel haben alle relativ schlecht, so Olaf Scholz wirklich auch nicht gut, aber trotzdem hat er so einen Moment gehabt. Und natürlich, das weiß auch Friedrich Merz, das hat ja die SPD auch schon nach dem Weggang von Kevin Kühnert so ein bisschen angekündigt, die sind gar nicht schlecht im Wahlkämpfen. Die können gut mobilisieren und je mehr Zeit die dafür haben, desto schlechter könnte das Ganze natürlich für die Union ausgehen. Und deswegen verstehe ich den Merz da schon, dass er jetzt so schnell wie möglich, weil gerade steht er halt echt gut da in den Umfragen. Ja, so ein bisschen wie in Irland. In Irland werden jetzt auch die Wahlen vorgezogen. Die dürfen jetzt Ende November wählen, weil Sinn Fein gerade so scheiße dasteht. So. Ja. Also ziehen sie jetzt die Wahl vor, damit sie nicht, also eigentlich sollte erst Anfang 2025 dort gewählt werden. Genau das gleiche Spiel einfach.
Ja, vor allem könnte man, wenn man jetzt wirklich auf Wahlkampf umschaltet, könnte die SPD und auch die Grünen könnten Merz halt wirklich genau da an der Vertrauenswürdigkeit packen. Weil Merz hat halt ein großes Maul und das kann man immer gut haben, wenn man in der Opposition ist.
Ja,
weil
ja.
Der muss keine Verantwortung übernehmen. Aber Friedrich, wie hältst du es mit der Verantwortung?
Ja.
Und das kann man, das ist natürlich, ja.
Das wird denen nicht geben. Und was ich aber tatsächlich ein wichtiges Argument finde, viel, viel wichtiger als es ist mir zu stressig, der Haushalt für das Jahr 2025 ist ja nicht beschlossen worden. Das war ja einer der großen Vorwürfe, den zu Recht Habeck und Scholz in Richtung Lindner gemacht haben. Also, hättest du nicht wenigstens mit uns noch diesen Haushalt fertig machen? Das ist, you had one job. Ja? Also der Finanzminister hat einen Job und das ist der Haushalt. Ja. Hättest du das nicht noch mit uns machen können und dann sagen, gut, und jetzt gehen wir. Und den gibt es nicht, aber es gibt einen Haushalt für 2024. Das heißt, die Ministerien haben Gelder, die sie jetzt dieses Jahr noch ausgeben können und sollten, weil sie haben ja auch Projekte, sie haben Gesetze verabschiedet. Also ich finde es auch krass, in den Medien wird gerade immer so getan, ja, jetzt hat ja die Regierung keine Mehrheit im Bundestag, also kann sie ja nichts mehr tun. Das stimmt nicht. Die Ministerien haben Gelder für Dinge, die geplant waren, die die Regierung vorher schon geplant hat, für Gesetze, die vorher schon verabschiedet worden sind. Und
ja,
die soll ihren Haushalt, und das finde ich das stärkste Argument dafür zu sagen, bis Ende des Jahres wird es hier keine neue Regierung geben, die sollen auf der Basis des bereits beschlossenen Haushalts 2024 die Dinge tun, die geplant waren.
Was ich bemerkenswert fand, schon am Mittwochabend im Statement der Grünen, also ich habe ja gesagt, es muss keine Neuwahlen geben. Die Grünen haben aber von Anfang an von Neuwahlen gesprochen. Also es ist ja anzunehmen, dass Scholz gefeuert wird als Bundeskanzler,
ja,
aber es ist halt nicht unbedingt sicher. Vielleicht gibt es ja tatsächlich noch ein paar Aufrechte in der CDU, die sagen, ey, aber sorry mit Fritz Merz, das geht nicht, das ist der kann das nicht. Am aller bemerkenswertesten fand ich aber Volker Wissing, Bundesverkehrsminister. Alle FDP-MinisterInnen sind zurückgetreten, bloß nicht Wissing. Und der bleibt nicht nur Verkehrsminister, sondern übernimmt auch noch das Justizministerium und tritt aus der FDP aus. Und das finde ich gerade deshalb so bemerkenswert, weil ich die ganze Zeit ja den Eindruck hatte, der Wissing ist tendenziell der deppertste von allen.
Ja.
Außer vielleicht Stark-Watzinger seit der Fördergeldaffäre vielleicht. Ja, aber da würde ich auch eher Schamlosigkeit als Doofheit unterstellen. So, jetzt scheint der Wissing aber überwiegend blockiert gewesen zu sein und gar nicht selbst der Doof. Und zwar blockiert gewesen zu sein, das finde ich noch bemerkenswerter, blockiert gewesen zu sein durch seine Vorstellung von Verantwortung, die ihn in der Ampel zu 100% Parteisoldat hat sein lassen und weswegen er praktisch alles mitgetragen hat, was sein Chef gesagt hat, weil es ging ihm ja darum, den Regierungsauftrag auszuführen. Und dieser Regierungsauftrag scheint ihm wichtiger zu sein als irgendwelche Parteiideologie. Und das konnte man Anfang der Woche schon ein bisschen sehen. Wissing hat einen Gastbeitrag in der FAZ veröffentlicht, der hieß, ein Rückzug aus der Koalition wäre respektlos vor dem Souverän. Ja. Und das Ding fand ich schon beeindruckend. Also ich habe das gelesen und habe gedacht, das ist komisch irgendwie. Hab aber, weil ich
selber geschrieben habe, ich gedacht.
Oder, ach so, nee, so schlimm nicht. Einfach nur, das ist komisch. Aber ich habe wirklich mir ist dieses ewige, auch mediale, die Ampel ist am Ende, die Ampel hat dies, die Ampel hat das ist mir so auf den Sack gegangen, dass ich überhaupt keine Lust hatte, die letzten Wochen und wahrscheinlich auch Monate, mir überhaupt tiefer Gedanken über alles zu machen, was da passiert. So, wer das gelesen hat, konnte schon was ahnen, wer es aufmerksam gelesen hat. Der Wissing, der dürfte im Verlauf der letzten Tage gesehen haben, dass der Lindner bereit ist, die Koalition zu sprengen, und zwar aktiv zu sprengen. Und ich vermute mal, dass sich da Wissings Gewissen gemeldet hat und gesagt hat, Volker, Land vor Partei.
Gewissing sozusagen.
Gewissing sozusagen. Die FAZ schreibt, in internen Sitzungen hat Wissing schon vor Wochen deutlich Position bezogen, und zwar für den Fortbestand der Koalition, die nicht für Parteiinteressen geopfert werden dürfe. Der Entschluss, in der Koalition zu bleiben und stattdessen lieber die eigene Partei zu verlassen, rührt deshalb aus einer anderen, viel grundlegenderen Überzeugung. Und jetzt zitieren Sie Wissing. Ich war mit vielen Dingen in der Koalition nicht einverstanden, insbesondere nicht mit der Art und Weise, wie man kontroverse Positionen lange Zeit öffentlich ausgetragen hat. Es muss immer Kompromissbereitschaft geben.
Ich sag nur Heizungsgesetz, ne? Also ja. Da ging das ja los eigentlich. Ich finde, da ging es los.
Mit naja, das ging schon mit dem Tankrabatt los.
Ja, das stimmt. Aber dass so dieses... Wir leaken mal hier was, was eigentlich gerade noch in den Gesprächen im Kabinett ist und was gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Und ich wette, dass
Tankrabatt war eher die ökonomische Inkompetenz von Christian Lindner.
Ja, klar.
FAZ schreibt auch weiter, die Erklärung unterschiedlicher Ansichten können nur der Anfang sein, aber nie das Ergebnis, hätte Wissing gesagt. Und genau diese Haltung, also Kompromissbereitschaft ist wichtiger als Parteitaktik. Dieser Haltung opfert er jetzt vermutlich seine politische Karriere.
Ja.
Weil die Ferengi hassen ihn. Der Axel Springer Verlag möchte gerne, dass die Leute ihn für einen Verräter halten.
Ja. Das finde ich auch extrem, krass. Ne? Also ich habe jetzt nur, es gibt immer so ein paar Leute, die stellen so.
Stärke die FDP.
Ja, die stellen immer so nur die Headlines der Bild-Zeitung zusammen. Und es ist so, so krass, was für eine Pro-Lindner-Kampagne das seit Tagen ist.
Ja.
Also das ist also wirklich.
Das ist echt krass. Das
man
ist,
erwartet ja nichts von der Bild-Zeitung, nichts Gutes zumindest. Und sie unterschreitet das noch.
Ja. Naja, aber sie ist halt vermutlich auch trotzdem wirkmächtig damit. Ne? Es gibt ja so dieses, wenn du dann mal irgendwas über Bildzeitung sagst oder schreibst, kommt ja immer irgendein Klugscheißer um die Ecke und sagt, erzähl mir mal was Neues, das wissen wir doch schon seit Jahrzehnten, dass das ein Lügenblatt ist. Und dann denke ich auch mal, ja, Baby, aber dieses Lügenblatt hat Kampagnenmacht.
Ja.
Und anscheinend immer noch mehr als einem lieb sein kann. Aber was ich wirklich, ich bin total beeindruckt von dieser Nummer.
Ja.
Ich bin nicht beeindruckt von Wissing, weil ich das noch nicht verstanden habe. Aber ich, also ein bisschen bin ich beschämt.
Ja, ich
weil
auch.
Vieles von dem, was da gerade passiert, also was Wissing da gerade macht, das hätte ich längst ahnen können, weil es nämlich vor 2,5 Jahren schon einen Zeitartikel über Wissing gab und dieser Artikel hieß, denn dein ist das Amt. Da, im Grunde steht in diesem Artikel, warum Wissing so gehandelt hat, wie er dies heute gehandelt hat.
Mhm.
Das ist schon echt faszinierend. Also dieses Kompromissbereitschaft ist wichtiger. Wenn man mir ein Amt überträgt, dann mache ich das. Ja, dass er jetzt auch sagt, nee, ich mache das weiter. Der Souverän hat gesagt, ich soll das machen und ich mache das jetzt. Natürlich wäre jetzt mal schön zu sehen, was passiert, wenn es einen Skandal gibt, ob er dann auch zurücktreten würde. Aber gut, gab keinen, hat nicht funktioniert. Und ein bisschen, also ich schäme mich ein bisschen, weil ich es vorgezogen hatte, den einfachen Weg zu gehen und mich über den Mann lustig zu machen die letzten Jahre.
Mhm.
Vielleicht habe ich ein bisschen was daraus gelernt jetzt auch, hoffentlich.
Wahrscheinlich nicht. Verurteilte sind einfach sehr stark, aber ich finde...
Ja gut, ich werde nicht aufhören, Christian Lindner als den großen Nagus zu bezeichnen, es sei denn, die Ferengi geben sich einen neuen großen Nagus.
Ich finde halt aber trotz allem, dass er... auch für etwas steht, was ich an Politik generell eben so schwierig finde, nämlich, dass sie nichts erklärt.
Der Wissing.
Ja, weil deswegen, sonst hätten wir ihn ja nicht so falsch einsortiert. Falsch in Anführungszeichen so.
Ist das so? Also,
ich glaube schon.
Wir haben immer gesehen, ja, der Wissing, Vollidiot, zu wenig Schilder für die Autobahn. Kann es nicht sein, dass Wissing einfach nur gerungen hat, irgendeine Ausrede dafür zu finden, dass er macht, wie ihm sein Herr befiehlt? Also,
aber auch das ist ja jetzt nicht eine starke Persönlichkeit. So.
Hätte er sich hinstellen sollen und sagen, ja, ich bin damit ja nicht einverstanden so als Bundesverkehrsminister, aber ich bin Parteisoldat genug, um zu tun, was Christian Lindner mir sagt. So kannst du dich doch auch nicht in die Öffentlichkeit stellen.
Ja, weiß ich nicht. Also genau, das ist, ich glaube, das eine ist die inhaltliche Seite, aber die Politikkommunikation finde ich da schon bei Robert Habeck zum Beispiel besser, der ja einfach versucht, Dinge zu erklären und transparent zu machen und deswegen ja auch...
Aber der ist auch nicht der Untergebene von Christian Lindner.
Das stimmt. Ja, die Grünen funktionieren einfach ganz anders, das stimmt.
Naja, vor allen Dingen ist es eine andere Partei. Also Wissing ist ja immer noch, ne? Wissing war ja auch, was war er, Stellvertretender oder war sogar Fraktionsvorsitzender, was war er denn? Der hat ja noch irgendein Amt in der Partei. Das ist ja nochmal eine andere Konstellation. Also dass wenn der Parteivorsitzende, also wenn der Finanzminister, der gleichzeitig Parteivorsitzender
ist, wirklich
seinem Parteimitglied sagt, du machst das jetzt, dann machst du das. Und zwar so lange, und das finde ich ja das Spektakuläre eigentlich daran, der war so lange Parteisoldat, bis es seinem Leitbild Kompromissbereitschaft nicht mehr entsprechen konnte, Parteisoldat zu sein. Das, ich finde das schon, also das, also wenn der uns jetzt nicht gerade komplett verarscht, dann ist das, so muss doch Demokratie sein.
Genau, also ich finde, er hat auch diese Woche noch was gesagt, was ich wirklich ja auch schon seit vielen, vielen, vielen Monaten, vielleicht sogar Jahren sage. Es war sinngemäß so, ja, natürlich können wir wütend darauf sein, dass der Souverän, also das Volk, uns bei den Wahlen nicht die stärkste Kraft sein lassen hat. Und deswegen können wir jetzt nicht alles durchsetzen. Aber das ist Demokratie und deswegen braucht es Kompromisse und deswegen müssen alle miteinander reden und gemeinsam gucken, okay, was ist der kleinste gemeinsame Nenner? So funktioniert's halt. Und das ist ja was, was ich auch schon ewig immer wieder sage zu all diesen Leuten, die Grünen, ich bin so enttäuscht. Blablabla. Das ist genau diese Anspruchshaltung. Und das ist die Anspruchshaltung eines 4-jährigen Kindes. Sorry, aber ja, und genau das ist Christian
die Anspruchshaltung Lindner. Eines Erstwählers.
Und genau das ist aber die Anspruchshaltung von Christian Lindner auch gewesen. Und ich bin auf ihn sehr, sehr wütend. Das ist mein Wutthema diese Woche, ist Christian Lindner, weil er auf Teufel komm raus provoziert hat, dass das Ganze jetzt vor die Hunde geht, zu einer Zeit, das war ja auch nochmal ich glaube, Olaf Scholz tatsächlich auch ernsthaft probiert haben wird, mit ihm ins Gespräch zu gehen am Mittwoch und zu sagen, guck mal, jetzt ist Donald Trump in den USA, wird wieder Präsident. Lass uns zusammenraufen. Lass uns diesen Haushalt 2025 machen. Lass uns nochmal über die Schuldenbremse reden. Das ist ja das große Streitthema gewesen, wo Lindner sich jetzt so als den Wahrer des Grundgesetzes aufspielt, ja, dass er nicht an die Schuldenbremse rangeht. Dabei ist im Grundgesetz vorgesehen, dass es in Situationen, die das erfordern, auch möglich ist.
Ja, da hat Lindner ja auch noch die Unwahrheit gesagt, als er gesagt hatte, würde er seinen Amtseid brechen, wenn er dem folgen würde.
Genau.
Stimmt ja nicht.
Also, ja. Es stimmt einfach nicht, genau. Und worum es ja in erster Linie geht, das ist ja die Ukraine-Hilfe. Das ist die Unterstützung für die Ukraine jetzt, wo klar ist, Donald Trump wird Präsident in den USA, nochmal aufzustocken und zu sagen, umso mehr braucht die Ukraine jetzt unsere Hilfe, weil Donald Trump wird sie wahrscheinlich fallen lassen und unter den Bus werfen. Und in so einer wirklich ernsten Lage, vom Klimaschutz habe ich jetzt noch gar nicht angefangen, und überhaupt die ganze Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen, in so einer ernsten Lage so ein Papier zu bringen, wie der Lindner das am Wochenende getan hat, und sich dann hinzustellen und verwundert zu sein, wenn er sich querstellt und der Kanzler dann nicht das macht, was er will. Ich finde es wirklich, ich bin
richtig. Er hat ja 3 Jahre lang super funktioniert für ihn, dass die anderen machen, was er will. Ja. Also das ist ja auch so ein bisschen das Problem, ist auch in dem Lindner Verstehen-Artikel war das, wo auch gesagt, die Erzählung der FDP ist, wir kriegen ja, das ist absolut unmöglich, unsere Politik mit diesen anderen Leuten zu machen. Dabei ist das Gegenteil richtig. Die haben unfassbar viel durchgesetzt gekriegt, vor allen Dingen gemessen an ihrer Größe.
Ja, voll. Gemessen an ihrer Größe, sie sind der kleinste der 3 Partner. Ja. Und dann fand ich es auch wirklich ganz schön mutig, weil ich hatte Montag nochmal in die letzten Umfragen geguckt, wenn Sonntagswahl wäre, wie wird es ausgehen? Und da stand die FDP gerade so zwischen 3% und 4%.
Ja, aber da würde ich mir nichts drauf geben. Also 5% kriegen die hin.
Nicht unbedingt. Also das Risiko ist nicht gering, dass die überhaupt nicht in den Bundestag wiederkommen.
Nee, glaube ich nicht. Also es wird genug Crypto-Bros geben, glaube ich nicht.
Das weiß ich nicht. Also zum Beispiel in dieser Umfrage, wo ich mitgemacht habe für den Brennpunkt, da haben tatsächlich die Mehrheit ist der Meinung, dass die FDP schuld ist daran, dass die Ampel jetzt zu Ende ist. Mhm. Und das ist ja auch, finde ich, ist ja auch relativ klar, dass sie daran schuld ist. Und insofern, ich glaube schon, dass die Leute sehen, was da passiert. Und was da ja auch passiert ist, klar, die Crypto-Bros und so weiter, die werden treu bleiben. Aber vielleicht sind die ja nur 3%.
Kann natürlich sein. Aber du hast ja immer noch die Erstwähler.
das Wahlprogramm, mit dem die FDP 2021 angetreten ist. Das ist ja das Erstaunliche. Dieses Papier, was Lindner vorgelegt hat, war ja nicht nur ein komplettes oder quasi komplettes Aufkündigen vieler Dinge, die im Koalitionsvertrag vereinbart gewesen sind, sondern auch das, was in dem eigenen Wahlprogramm 2021 noch an progressiver Politik drin war und auch ein Bekenntnis zu Klimaschutz, ist alles damit einfach unterm Bus geworfen worden. Das interessiert ihn nicht mehr. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? So ungefähr ist das. Und ich glaube, gerade die jungen Leute werden sich das dann schon nochmal genauer anschauen.
Weil Dein Wort in Gottes Ohr. Ich bin nicht so zuversichtlich.
Damals als progressive Partei angetreten.
Ja, das stimmt. Aber die Grünen sind ja unwählbar, weil die zu progressiv sind. Und was willst du dann machen? Dann nimmst du wenigstens die FDP, die dir so viel Freiraum lässt, für dich selbst progressiv zu sein. Weil alle anderen wollen dich ja auch noch beschränken. Also die CDU will dir verbieten, wie du redest. Die AfD will dir verbieten, wie du bist. Also das weiß ich, ich bin mir da nicht so sicher.
Ja, sicher sein kann man sich, Umfragen dass die FDP sind Umfragen.
Durchaus in den nächsten Bundestag kommt. Aber wenn man, also klar, ne, also das ist natürlich gleichzeitig, hatte dann auch Merz gesagt, ne, dieses, was der Lindner da aufgeschrieben hat, ist in Teilen von uns abgeschrieben. Was auch noch so eine gewisse, das ist im Grunde, ist das ja auch dann auf der anderen Seite eine Bewerbung gewesen für eine Koalition mit der CDU. Aber ich habe die Woche mit Ann-Kathrin Büsker gesprochen für über Medien und die sagt halt auch, ne, anstelle der CDU würde ich mir auch überlegen, ob ich mit der FDP eine Koalition mache oder wieder in eine GroKo mit der SPD gehe, weil da wissen wir schon, dass wir mit denen sehr smooth durchregieren können.
Und hinterher steht die SPD wieder scheiße da.
Ja, klar, die SPD macht ja alles mit in der großen Koalition, die sind ja praktisch machtlos dann. Ja. Naja, mal was ganz anderes so mittendrin in der Sendung. Bitte vergesst nicht, euch eine Influenza-Impfung zu holen. Habe ich diese Woche gemacht, darum kam ich darauf, das vielleicht auch nochmal für unsere Teilöffentlichkeit hier zu erwähnen. Nicht vergessen, Influenza-Impfung.
Ich habe Hoffnung mitgebracht und zwar stimmt gar nicht. Scham hat Hoffnung mitgebracht diese Woche und zwar blicken wir nach Botswana. In Botswana waren auch Wahlen. Und da ist ein sehr erstaunliches Ergebnis herausgekommen. Was genau da passiert ist und was das jetzt für das Land bedeutet, das erzählt uns die Scham.
Also es gab auf jeden Fall ein Erdbeben, ein politisches Erdbeben in Botswana letzte Woche. Denn das Oppositionsbündnis hat die Wahl gewonnen. Wer sich ein wenig mit Botswana auskennt, der weiß, dass eigentlich seit der Unabhängigkeit dieses Landes 1966 eine Partei in der Regierung war, die immer sehr stabil regiert hat, nämlich die sozialkonservative Botswana Democratic Party, die BDP. Und jetzt wurde sie abgewählt. Jetzt steht Botswana tatsächlich vor einem historischen Machtwechsel. Das erste Mal nach 58 Jahren steht jetzt eine ganz andere Partei in der Regierungsverantwortung und BDP muss den Platz räumen. Die Wahl lief absolut friedlich ab. Die WahlbeobachterInnen haben keine nennenswerten Probleme gemeldet. Alles lief wie am Schnürchen. Präsident Masisi hat das Ergebnis akzeptiert und den öffentlichen Dienst dazu aufgerufen, mit der neuen Regierung zu kooperieren. Wer hat gewonnen? Wer ist dieses Oppositionsbündnis? Das ist die UDC, die Umbrella for Democratic Change. Die UDC ist gewerkschaftsfreundlich, sozialistisch geprägt und wird vermutlich mit Präsident Duma Boko die Regierung übernehmen können. Möglicherweise sogar ganz allein. Die sozialdemokratische Botswana Congress Party, die BCP, wird die neue Oppositionskraft, es sei denn, sie wird von Boko ins Kabinett geholt. Für die, die sich ein bisschen mit Botswana auskennen, kommt es nicht ganz unerwartet. Botswana war eigentlich schon immer politisch stabil. Es liegt im südlichen Afrika, grenzt an Südafrika und gilt wie sein Nachbar eben als eine der stabilsten Nationen des Kontinents, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Die Wirtschaftsleistung pro Kopf gehört zu den höchsten in Afrika und auch in gängigen Demokratie-Rankings immer wieder ist Botswana ganz weit oben. Also es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass politische Eliten hier vergleichsweise wenig abhängig sind von Staatsressourcen, was bedeutet eben, dass sie auch nach einer Wahlniederlage sich nicht so viele Sorgen um ihre Zukunft machen müssen. Zurück zum Wahlkampf. Was waren so die Themen im Wahlkampf? Ähnlich wie auch in den USA tatsächlich, war auch hier das Thema Wirtschaft im Fokus, nämlich die schwächelnde Wirtschaft. Daneben waren aber auch die hohe Arbeitslosigkeit und die zunehmende Finanznot des Staates eben große Themen. Die Arbeitslosigkeit ist ziemlich hoch in Botswana, inklusive Unterbeschäftigung liegt die nämlich bei über 40%. Oder beziehungsweise um 40%. Dazu kommt, dass die Einnahmen aus dem Diamantenverkauf, und das sind wirklich sehr, sehr, sehr wichtige Einnahmen für dieses Land, die das Rückgrat der Wirtschaft sogar bilden, diese Einnahmen sind eingebrochen. Botswana ist nach Russland der zweitgrößte Diamantenförderer der Welt, aber die Industrie leidet. Die Nachfrage ist gesunken, auch weil es ja immer wieder künstlich hergestellte Diamanten-Startups eben immer gibt und die immer auch immer beliebter werden. Der Diamantenproduzent Debswana, das ist der größte Arbeitgeber des Landes, hat einen dramatischen Rückgang der Verkäufer verzeichnet am Anfang des Jahres. Und die Krise in der Diamantenindustrie verstärkt eben das Problem, dass es vor allem für junge Menschen zu wenig Jobs gibt. Die Unzufriedenheit der jungen WählerInnen dürfte eigentlich auch eine der Hauptgründe für diesen historischen Machtwechsel sein. Besonders auch die Regierungsmethoden der BDP stießen immer stärker auf Ablehnung in letzter Zeit. Eigentlich war die BDP vor 6 Monaten noch sehr, sehr fest im Sattel. Und die waren auch immer eigentlich so, man hat die immer wieder gerne gewählt. So schien es zumindest. Aber in den letzten Monaten wurden Entscheidungen intern gefällt, die ohne die Meinung der Bevölkerung einzubeziehen. Man hat auch der Bevölkerung irgendwie auch nicht so wirklich mehr zugehört. Das Vertrauen, dass die Regierungspartei einen Plan für die Zukunft hat, das war einfach schlicht nicht mehr da. Und besonders für die junge Generation eben reichten auch die Erfolge der Vergangenheit nicht mehr aus. Ja, jetzt wird es halt drauf ankommen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, sie auch womöglicherweise zu diversifizieren und die Abhängigkeit eben von Diamanten zu reduzieren. Das Thema Arbeitslosigkeit wird natürlich im Fokus stehen und es wird darum gehen, auch Botswana aus der Niedriglohnfalle zu befreien. Interessanterweise waren die Gewerkschaften auch eines der Gründungsmitglieder der UDC. Also als Teil der UDC-Basis könnte vielleicht auch diese Tatsache, könnte für das Bündnis tatsächlich die Weichen stellen, um eben das Thema so Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Im Wahlkampf hat auch die UDC ja sehr große Wahlversprechen gemacht. Eines der Wahlversprechen war innerhalb eines Jahres neben 100.000 neue Jobs zu schaffen und in 5 Jahren bis zu 500.000. Auch gesellschaftlich könnte es sehr spannend werden. Duma Boko selbst gehört zu der Minderheit der Hossa. Und ja, also er auch eben als ehemaliger Anwalt und Menschenrechtsanwalt für die Indigenen des Landes und als auch jemand, der wahrscheinlich auch ein bisschen mehr pro-LGBTQ steht. Man sagt, es stehen gute Zeiten bevor. Die neue Regierung plant auch, die Verfassungsreform inklusiver zu gestalten. Die Menschen in Botswana sollen eben die Möglichkeit haben, sich selbst eine zeitgemäße Verfassung zu geben. Genau, Fortschritte in der Integration von ethnischen Minderheiten sind ebenfalls auch ein erklärtes Ziel. Aber was sich nicht ändern wird, wird wahrscheinlich einfach nur die Außenpolitik sein. Also außenpolitisch werden wahrscheinlich kaum Veränderungen erwartet. Es gibt weiterhin enge Beziehungen zu Südafrika, weiterhin die Mitgliedschaft in der SADC, der südafrikanischen Staatengemeinschaft. Die bleiben für Botswana ja von zentraler Bedeutung und das wird daran wird sich jetzt nichts ändern. Aber alles andere eine schöne Nachricht, würde ich sagen.
Und die haben wir uns auch verdient diese Woche.
Vor allen Dingen ist ja das Volk der Hossa, wie sie es genannt hat, die heißen ja eigentlich ganz anders. Die sprechen mit Schnalzlauten, was auch nochmal ein total faszinierendes Ding ist. Ich habe da schon echt Stunden mit verbracht, zu verstehen und nachzuäffen, wie diese Leute sprechen. Das ist total irre. Irgendwie heißt das Hossa oder so, was sie reden und wie sie heißen. Das ist, und die haben 3 verschiedene Schnalzlaute. Die haben und also es ist total krass, wenn du so Leute sprechen, es ist völlig geil. Mhm. Also man, so noch ein Grund, da hinzugucken. Ja.
Ja, voll.
So, boah, sind wir schon lange dran, ey. Die Wissenschaft im Dialog ist eine gemeinnützige GmbH, die gibt es seit Jahr 2000. Ist entstanden auf Initiative des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft. Ist also weitestgehend unverdächtig. Deren Ziel ist die Stärkung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Gemeinschaft, auch über kontroverse Themen der Forschung, sagt die Wikipedia. Und seit 10 Jahren veröffentlicht WID das Wissenschaftsbarometer. Das sind repräsentative Daten zu Einstellungen zu Wissenschaft und Forschung in Deutschland. Und die 2024er Erhebung ist gerade rausgekommen. Interessant fand ich also einiges. Ich kürze ein bisschen ein, weil wir schon so spät dran sind. Der Anteil der Leute, die eher oder gar nicht, also eher nicht oder gar nicht über Wissenschaft und Forschung auf dem Laufenden sind, hat sich halbiert in den letzten 10 Jahren auf aber immer noch 17%. Knapp die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass es hierzulande eher gut oder sehr gut um die Wissenschaftsfreiheit steht. Jetzt ganz schön. 2/3 der Befragten sagen, der Einfluss der Wirtschaft auf die Wissenschaft ist zu groß. Mhm. 57% sagen, der Einfluss der Politik auf die Wissenschaft ist zu groß. Mhm. 16% sagen, der Einfluss der Wissenschaft auf die Politik ist zu groß.
Okay, was, also das ist
was
einfach.
Das ist das Zweitdümmste ist, was ich in den Daten gesehen habe. Das Dümmste kommt später. Ein 1/3 der Leute fühlt sich gut bis sehr gut informiert über Wissenschaft und Forschung. 17% fühlen sich nicht oder gar nicht informiert. Da kommt es auf die formale Bildung an. Je höher die formale Bildung, desto besser informiert fühlen die Leute sich. Hm. Auch noch ein interessantes Ding. Knapp 2/3 der Leute finden es wichtig, die Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidung über neue Forschungsthemen einzubeziehen. Und dieser Wert steigt. Was ich interessant finde, weil das sieht ein bisschen so aus, als würden die Menschen langsam aber sicher die Ehrfurcht vor der Akademie verlieren, was gut ist.
Ja.
Was ist so ein bisschen, der Arzt war ja früher auch der Halbgott der Halbgott in Weiß. Mhm. Und heute ist das halt ein Typ, der im Zweifelsfall über neueste Entwicklungen schlechter Bescheid weiß als ich selbst.
Ja. Yep. So.
Was ja irgendwie, das ist nicht schlecht. Weil
ist okay.
Auch schön da ist, je niedriger das Bildungsniveau ist, also formale Bildungsniveau, desto mehr Leute würden gerne in die Entscheidung mit eingebunden werden. Kann man auch andersrum interpretieren. Je schlechter gebildet du bist, desto schlauer glaubst du, dass du bist.
Hm.
Kann auch sein. Ne? Also so Dunning-Kruger so ein bisschen. Ne?
Wobei das ja wieder
die eigene Inkompetenz nicht bitte?
Ist nicht Dunning-Kruger widerlegt?
Weiß ich nicht. Irgendwas war da, ne? Das war nicht widerlegt, sondern irgendwie umformuliert. Ich weiß es nicht mehr. Aber könnte halt auch sein, ne? Dass diejenigen, die am weitesten entfernt von den Methoden der Wissenschaft sind, am ehesten glauben, überhaupt mitreden zu können. Wäre jetzt die weniger wohlwollende Interpretation. Mhm. Auch schön. 9% vertrauen Wissenschaft und Forschung nicht oder gar nicht. Also eher nicht oder gar nicht. Je älter die Leute sind, desto weniger Vertrauen haben sie. Je weniger Bildung sie haben, desto weniger Vertrauen haben sie. Wollen aber mitreden, wenn es um neue Forschungsthemen geht. Was auf der einen Seite ein bisschen amüsant ist, auf der anderen Seite aber auch vielleicht interessant, weil das ist ein Ansatz, das Vertrauen insgesamt zu erhöhen.
Klar, ja.
Ihr wollt mitreden,
na kommt.
Aber ihr habt gar keine Ahnung. Na gut, dann verschaffen wir euch jetzt mal Ahnung.
Eben, ja. Ne? Ich glaube auch, also das ist auch so dieses Einladende dann zu machen,
ja, genau.
Und zu sagen, so hey, komm,
genau.
Bürgerdialog schön. Oder weiß der Geier.
Sehr schön. So langsam kommt bei den Leuten an, dass der menschengemachte Klimawandel keine Meinung ist.
Ach, Gott sei Dank.
Ja. Ich entschuldige, dass ich so viel Zahlen bringe, aber im Moment sind 59% glauben, Wissenschaft und Forschung über den menschengemachten Klimawandel. Das waren vor zehn Jahren nur 37%. Wo die Leute auch verstärkt Vertrauen reinlegen, sind Aussagen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu erneuerbaren Energien. Und jetzt kommt was Lustiges und gleichzeitig das Dümmste, was ich finde, was ich da gefunden habe in den Daten. AfD natürlich. 41% der AfD-Anhänger vertrauen in Aussagen zu erneuerbaren Energien. 15% davon, also von den AfD-Anhängern, vertrauen in Aussagen zum Klimawandel. Ja. Und genau sowas passiert, wenn den Leuten nicht klar ist, was Wissenschaft überhaupt ist.
Hm.
Ja? Wenn ich der Aussage eines Wissenschaftlers oder der Wissenschaft zu erneuerbaren Energien vertraue, muss ich denen notwendigerweise auch bei Aussagen zum Klimawandel vertrauen, weil die Methode, die den Aussagen zugrunde liegt, dieselbe ist.
Ja.
Das, so, das, und das ist, das, das, ja, das fand ich so ein, ja.
Naturgesetze, ja.
Naturgesetze, also im Zweifelsfall. Natürlich gibt es dann auch immer, ne? Also gibt dann auch oft noch Forschungsbedarf und sonst wie was. Ja. Aber diese Diskrepanz, ja. Also was sie zu erneuerbaren Energien sagen, da vertraue ich denen. Aber was sie zu Menschen mit dem Klimawandel sagen, nee, das ist alles gelogen. Da steckt die Politik dahinter. Das, so kann man eigentlich nur denken, wenn man keine Ahnung hat.
Ja, ist ein bisschen traurig eigentlich.
Ja, stimmt, ist nicht dumm, ist traurig. Ja.
Hast du nicht gesagt, das ist eine gute Nachricht?
Nee, habe ich nicht gesagt.
Ach so, gut.
Ich habe gesagt, gut ist, dass es insgesamt steigt.
Das stimmt, das stimmt.
Und das ist auch nur die AfD. Bei der FDP haben sie es auch gesehen, haben aber dazu geschrieben, zu wenig Leute, die da sich überhaupt, also zu kleine Fallzahlen haben wir.
Ich sag dir, die sind raus aus dem Bundestag.
Und bevor du jetzt zur guten Nachricht kommst, hätte ich noch ein paar Zahlen, bei denen man dann geistig aussteigen kann. Und zwar gibt es einen neuen Verteilungsbericht. Das ist eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, die gerne als gewerkschaftsnah bezeichnet wird, weil sie es auch ist, weil das Ding gehört zum Deutschen Gewerkschaftsbund. Erschienen ist das Ding im November. Daten sind aus 2021, keine frischeren Daten. Und zwar kommen die im Wesentlichen aus dem sozioökonomischen Panel, also diese bevölkerungsrepräsentative jährliche Wiederholungsbefragung von 13.000 Haushalten, 20.000 Personen. Die haben sie ergänzt mit eigenen Daten aus ihrem eigenen Projekt Soziale Lebenslagen und demokratische Integration. Das hat er auch irgendeine Abkürzung nicht aufgeschrieben. So. Mit diesen Daten haben sie vier Einkommensgruppen definiert, und zwar auf Basis des sogenannten äquivalenzgewichteten verfügbaren Haushaltsnettoeinkommens im Vergleich zum Medianeinkommen im jeweiligen Jahr. Das Medianeinkommen ist das mittlere Einkommen. 50% der Leute haben mehr, 50% haben weniger. Und für 2021 war das Medianeinkommen 2244 Euro netto für Singles. Die vier Gruppen heißen Armut. Das sind weniger als 60% des Medians. Das ist so eine Größe, mit der immer wieder operiert wird. Mhm. Und das sind in diesem Fall weniger als 1.346 Euro netto im Monat bei Singles. Dann gibt's darüber das Prekariat, also die Prekarität, bei weniger als 1.800. Die untere Mitte, die haben weniger als Median. Und die obere Mitte, die haben mehr als Median, aber auch nicht mehr als 3.366 Euro. So. Jetzt ist jeder ausgestiegen, weil es viel zu viele Zahlen sind für so kurze Zeit. Die obere Mitte, das sind die mit 3.366 Mal gemacht. Die obere Mitte ist über die letzten 10 Jahre stabil geblieben. Die untere Mitte und die Prekarität sind geschrumpft. Hm. Notwendigerweise, wenn die obere Mitte stabil geblieben ist, zugunsten der Armut. Amen. Das heißt, die Armut nimmt zu. Ja. Und zwar nicht gering. Über die letzten 10 Jahre um 3 Prozentpunkt von 14, irgendwas auf 17, irgendwas. Sie haben gefragt nach Personen, die sich ein Item nicht leisten können finanziell. Also Freizeitbeschäftigung, Freunde zum Essen einladen, Kleidung, Auto, Rücklagen. Da ist alles einigermaßen erwartbar. Also die Armen sind im Vergleich zu allen anderen wesentlich schlechter dran. Ja? Krass allerdings finde ich. 80% der vier Bevölkerungsgruppen bis zu einem Haushaltsnettoeinkommen für Single von 3.366 Euro. Das ist nicht wenig Geld. Ja? Fast 80% aller Befragten haben keine Rücklagen.
Ja.
Keine. Sogar 5% der oberen Mitte sind nicht in der Lage, sich Rücklagen zu bilden. Ja. So. Die Sorgen über den künftigen Lebensstandard haben zugenommen über sämtliche Gruppen. Sortiert nach Grad des Einkommens halt, ne? Die Armen mehr, die obere Mitte weniger. Je schlechter die Schulbildung ist, desto weiter unten bist du. Kein Berufsabschluss zu haben, macht dich ärmer. Vollzeitbeschäftigung macht dich weniger arm. Geringfügige Beschäftigung und dergleichen macht zwar arm, aber nicht so dramatisch wie bei allen anderen Dingen. Und Arbeitslosigkeit macht arm. Ja. Je ärmer du bist, desto weniger Sozialkontakte hast du. Und was nicht stimmt, das finde ich auch bemerkenswert. Ich habe heute so viel bemerkenswert gesagt, dass hoffentlich jetzt schon jemand betrunken ist, weil es ja dieses Trinkspiel gibt, dieses heimliche. Je ärmer, desto demokratiefeindlicher. stimmt nicht.
Ja.
Es gibt ein Gefälle nach Einkommen. Der größte Abstand aber zwischen Arm und obere Mitte ist bei der Aussage, es ist heute alles so in Unordnung geraten, dass man manchmal nicht mehr weiß, wo man eigentlich steht. So, und ich glaube, das wird dir sogar jeder Millionär bestätigen.
Ich würde.
Die Frage ist halt, wem kann es wie egal sein?
Ja. Ne? Yeah.
Aber also das tatsächlich, ne? Also das arme Viertel sozusagen sagt das mit Abstand zum reichsten Viertel am häufigsten, also zur oberen Mitte am häufigsten. Und bei allen anderen Aussagen, die so gemessen worden sind, sind die Abstände relativ gering zwischen den einzelnen Schichten. Also selbst bei Fragen nach Repräsentation bleiben die ungefähr gleich. Klar, je ärmer, desto mehr Nichtwähler, aber auch nicht dramatisch viel mehr Nichtwähler im Vergleich zur oberen Mitte. Und wirklich beeindruckend fand ich, je ärmer die Leute sind, desto weniger vertrauen sie der Polizei.
Tja, klar. Ja. Ist ja auch, wenn je schwärzer du bist.
Ja.
Kommen wir zur guten Nachricht der Woche. Sie kommt aus der Medizin, deswegen läuft sie unter dem Motto Fortschritt.
Fortschritt, hey, Moment mal, war das nicht diese Koalition?
Ja, Christian Lindner hat doch auch mal gesagt, dass erneuerbare Energien Freiheitstechnologien seien.
Ja, ja.
Naja. Nein, wir gucken in die Medizin und es geht um eine Krankheit, die ich zuerst bei Dr. House kennengelernt habe.
Weil, Lupus.
Genau. Weißt du, ist es Lupus? Nein.
Genau.
Okay, Lupus ist es nicht.
Ja, super.
Genau. Es geht um Lupus. Das ist eine Krankheit, die so verschiedenste Symptome hat. Hautprobleme, Fatigue, dass sich die Organe entzünden und Schmerzen vor allem auch. Und die Krankheit ist so, ja, diffus und hat so viele Symptome, dass die meisten Patienten den Rest für ihres Lebens verschiedene Medikamente nehmen müssen. Also gegen den Schmerz zum Beispiel Ibuprofen und ja.
Was genau ist das denn? Ist das eine Autoimmunkrankheit oder so? Ich gebe zu, ich kannte das auch nicht. Ich habe jede Dr. House-Folge, die ich gesehen habe, habe ich gedacht, was zum Teufel ist Lupus? Habe aber nie nachgeguckt.
Es ist eine der Autoimmunkrankheiten, genau.
Ja.
Und jetzt gibt es ein neues Verfahren, das Ganze zu behandeln. Und zwar eins, von dem du mir, glaube ich, das erste Mal erzählt hast. Das nennt sich CAR-T-Zellentherapie. Und funktioniert so, dass man das Immunsystem der Patienten genetisch so umprogrammiert, dass das eigene Immunsystem problematische Zellen angreift und sie entfernt. Und deswegen wird das Ganze auch schon bei Krebs eingesetzt. Und ich meine, du hättest mir davon mal erzählt, ne?
Kann gut sein, ja.
Jedenfalls, also bei Krebspatienten
irgendwann mal
ist diese Behandlung schon länger bekannt und wird da eben auch eingesetzt. Und jetzt, man dachte schon länger, dass es wahrscheinlich eine Behandlungsmethode ist, die auch vielen anderen Patienten nutzen könnte. Und hat es jetzt tatsächlich bei einer kleinen Zahl von Menschen, muss man auch dazu sagen. Also es sind nicht viele, aber man hat es jetzt erstmal bei einer kleinen Zahl von Menschen probiert, ob das nicht auch bei Lupus helfen kann. Und tatsächlich hat man sofortige Effekte gesehen und alle, die es bekommen haben, also da sind wie gesagt eine Handvoll Leute, sagen, die Schmerzen haben aufgehört und sie brauchen eben keine Medikamente mehr. Sie sind einfach gesund und werden wahrscheinlich, also jetzt geht das Ganze noch in größere Studien und wird untersucht, aber es sieht so aus, als ob diese Behandlung dazu führen könnte, dass Lupus-Patienten, und da sprechen wir von immerhin, ich glaube, 5 Millionen Menschen weltweit, die das haben, nicht mehr den Rest ihres Lebens Medikamente nehmen müssen.
Ist ja geil. Ist das eine Impfung? Dann im Zweifelsfall, also hinten raus, oder muss man die Erkrankung haben, damit es wirkt?
Das ist tatsächlich so, dass du diese Erkrankung haben solltest, weil ich vor allem glaube ich, ist es einfach sehr teuer. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, ne, ist ja oft das Problem, dass viele Behandlungsmethoden gibt es und wir wissen, dass es sie gibt und wir kennen sie. Aber in dem Fall hier geht es ja auch darum, dass konkret die Zellen, die nicht richtig funktionieren, vom Immunsystem beseitigt werden sollen. Es ist, glaube ich, nicht sinnvoll, so eine teure Therapie einfach allen Menschen zu geben, sondern wirklich nur denen, die von dieser Krankheit auch betroffen sind. Ja.
Ja, es wird graduell besser auf der Welt.
Eigentlich schon.
Ja, also, uns geht es vielleicht schon zu gut und darum stürzen wir uns dann selbst ins Schwert.
Ja.
habe ich oft den Eindruck, als würden wir uns nicht gestatten, dass es uns gut geht. Das ist Das ist so ein, ich habe vor Jahren mal mit einem Wissenschaftler am deutschen Elektronensynchrotron geredet. Da ging es auch so ein bisschen um Wissenschaftsgeschichte und der sagt halt auch, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, kurz vor der Machtergreifung oder der Machtübergabe an die Nazis, war halt die Wissenschaft auf ihrem absoluten Höhepunkt und hat mit 7 Meilenstiefel Fortschritte gemacht. Und er sagte, und als hätte es nicht sollen sein, haben wir uns in die Dunkelheit gestürzt.
Ja, voll.
Das ist, vielleicht ist das irgendein Mechanismus im Menschen oder in menschlichen Gesellschaften. Ich weiß es auch nicht.
Ich kenne den Mechanismus. Also ich kenne ihn von meiner Depression, dass ich einfach sehr, sehr lange ein Problem damit hatte, als sie dann vorbei war. Zu glauben, dass jetzt das Leben wirklich einfach erstmal gut ist.
Ja,
sondern man hat dann immer so ein Gefühl von, ja, das wird bestimmt morgen wieder richtig scheiße.
Ja klar, das kenne ich auch, aber dass du an dem Punkt kommst du ja aus einer Depression. Also die Depression kam irgendwo her und die ist real. Aber was wir gesellschaftlich machen, wir stürzen uns ja wirklich ins Schwert ohne Not.
Aber tatsächlich, das habe ich eingangs, als ich über Faschismus geredet habe, deswegen war es gut, dass ich so lange drüber geredet habe, ja gesagt, dass einer der Mechanismen ist, so Doomsday-Szenarien zu entwerfen und das mehr davon zu verbreiten, dass alles immer schlimmer wird, obwohl es nicht wird.
Du meinst die mehr, ne?
Oder die mehr, ja.
Das mehr verbreiten, das war Jesus oder, nee, Moses war das, der es mehr verbreitet.
Er hat es geteilt.
Ja, verbreiten, geteilt.
Aber weißt du, was ich meine? Also das ist ja, die AfD ist ja auch sehr erfolgreich, weil sie diese Angst, diesen Angstort
ja,
erschafft. Und
richtig. Und vor allen Dingen, man ist, selbst wenn man hoch aufgeklärt ist oder sich für sehr aufgeklärt hält, sagen wir mal so, ist man nicht gefeit gegen so eine Angstspirale. Ich weiß noch, wie ich 2008, als diese Finanzkrise losging, habe ich sehr viel Zeit mit mir selbst und dem Internet verbracht und habe auf diese globalen Entwicklungen auch wesentlich, naja, panisch ist zu viel, aber wesentlich ängstlicher reagiert, als es angemessen gewesen wäre. So, also ja, stimmt, der Untergang der Welt war viel näher oder schien mir viel näher, als er tatsächlich gewesen ist. Ich tausche jetzt meine ganzen Ersparnisse in Gold um. Hätte ich das mal gemacht, ey, könntet ihr mich jetzt alle mal im Arsch lecken.
Du hättest auch einfach nur deine Bitcoin, dein Wallet nicht verlieren dürfen.
Ach, das ist ja auch nochmal ein zweites, das ist ja, dann könntet ihr mich jetzt erst recht.
Aber du willst gar nicht, dass wir dich am Arsch lecken. Im Wald magst du uns doch. Das
ja, ja, ich liebe doch alle Menschen.
Kommen wir jetzt zur Poesie am Ende der Sendung, denn wie jede Woche haben wir auch diese Woche einen wunderschönen Limerick von unserem Wochendämmerungspoeten Jens Ohrenblicker. In der vergangenen Woche ging es um das Thema Hexen und hier ist, was er dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ich sah letzte Nacht auf dem Brocken 3 Hexen am Wegesrand hocken. Sie kicherten lüstern, ich hörte sie flüstern, kommt, lasst uns im Kaugummis zocken.
Übrigens, wo der Brocken erwähnt wurde, ich hatte letzte Woche fälschlicherweise gesagt, die Walpurgisnacht sei am 31. Oktober, ist natürlich Quatsch, die ist am 30. April, die Nacht zum 1. Mai. Sorry.
Aha.
Ja.
Joa.
Ist wichtig.
Ist es?
Ja.
Hexe!
Für Hexe! Für Hexen ist das wichtig.
Du Hexe!
Was war denn dein Lieblingslimerick aus der
Ach, war Schrift? Einigermaßen schwierig, da waren ein paar sehr schöne dabei. Ich nehme den von Lioba, oder ist es Lioba?
Lioba.
Lioba. Dann nehme ich den von Lioba. Es war mal eine Hexe aus Minden, die konnte ihren Besen nicht finden. Unter Zetern und Fluchen wollte sie nun versuchen, auf dem Staubsaugerrohr zu verschwinden. Was ihr allerdings nicht gelang, schade. Steht drunter so. Der war sehr harmlos, ohne Fäkalsprache und so. Ich habe gedacht, ne?
Okay, ich wollte eigentlich auch den von ihm. Jetzt muss ich nochmal scrollen.
Achso, dann nimm den von Bernd, weil Wittstock drin vorkommt. Das ist hier
genau,
in der Region.
Genau, der von Bernd, der ist dann nämlich auch mein zweiter Liebling gewesen. Es war eine Hexe aus Wittstock. Die schnürte man fest an den Richtpflock. Schon flammte die Glut, da fasste sie Mut und löschte sich wieder von TikTok. Was haben wir denn diese Woche für ein Thema, wo man gut Limericks zuschreiben kann?
Wissing.
Wissing.
Wissing. Volker. Der Volker.
Der Volker.
Volker. Volker ist doch ein schönes
Volker
Ding.
Hört die Signale. Okay. Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Wall Street in der Warteschleife.
Dienstag.
Anleger sind am Wahltag in Kauflaune.
Mittwoch.
Wall Street wie im Rausch.
Donnerstag.
US-Anleger bleiben in Kauflaune.
Freitag.
Anleger haben einiges aufzuarbeiten.
Hä, den letzten verstehe ich nicht, aber gut.
Ich auch nicht, aber wir werden uns viel verzeihen müssen. Wir werden der Börse viel verzeihen müssen.
Ja, das müssen wir eh. Aber diese Woche, also die Börse hat sich gefreut über die Wahl, ne? Das fand ich auch irgendwie deprimierend.
Ja, das ist halt, ne? Man kann mit den schlimmsten Autokratien super Geschäfte machen.
Ja. Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn in den vergangenen Stunden noch finden, was du gerne korrigieren oder auch ergänzen würdest?
Ich starte mal ganz am Anfang der Folge. Du hattest ja diese erschreckenden Zahlen von Copernicus mitgebracht, von diesem EU-Klimawandel-Institut oder ich weiß gar nicht genau, wie deren offizielle Bezeichnung ist. Und da ging es ja darum sozusagen, wie viele Monate in Folge hat sich die Temperatur jeweils um über 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erhöht. Und es waren 15 der vergangenen 16 Monate. Also du hattest die 15 Monate erwähnt, aber genau, ich wollte nochmal so ein bisschen diesen Zeitrahmen abstecken. Dann wollte ich noch bei Elon Musk ergänzen, da hattest du ja darüber gesprochen, dass er sich eben so immer weiter nach rechts entwickelt hat politisch. Auch da fand ich super interessant, in einer Quelle, die eh auch in den Shownotes verlinkt ist, stand zum Beispiel, dass er sich auch mal für ein bedingungsloses Grundeinkommen eingesetzt hat. Lange ist es her. Oder also eben gar nicht so lange, aber gefühlt unvorstellbar heute. Und was ich da auch interessant fand, war, dass in dieser Quelle auch benannt war, dass eben diese Entwicklung bei ihm so ein bisschen mit der Covid-Pandemie einherging, beziehungsweise danach stattfand. Ich will da jetzt gar keine Kausalität irgendwie unterstellen, aber wenn wir uns anschauen, wie sich im Zuge der Pandemie eben auch verschwörungsideologische Überzeugungen verbreitet haben, fand ich das irgendwie da auch nochmal einen wichtigen Hinweis.
Sehr gut.
Und dann hatte Holger ja eher so rhetorisch gefragt, als du vom Tradwife-Trend sprachst, also von diesen traditionellen Hausfrauen auf Social Media, wie viele Menschen folgen diesem Trend denn überhaupt? Und das ist natürlich total schwer zu beurteilen. Gerade auf Social Media schauen Leute diese Videos aus Überzeugung oder auch irgendwie aus so einer Faszination, so einem Hate-Watching zum Teil fast schon. Aber einfach nur, um diese Größenordnung mal aufzuzeigen. Die erfolgreichsten Accounts haben da zum Teil etwa 10 Millionen FollowerInnen auf TikTok. Also das sind schon riesige Accounts. Gerade bei TikTok ja auch eine Plattform, wo es gar nicht so unbedingt um die FollowerInnen-Zahlen geht. Also wo man auch Leute außerhalb dieser Bubble erreicht mit seinem Content. Und ich finde auch, das ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Kommen diese traditionellen Rollenvorstellungen durch die Videos oder schauen die Leute die Videos, weil es eben diesen Wunsch nach einem simpleren Leben in Anführungszeichen, also nach so einer Rückkehr zu veralteten Geschlechterrollen anspricht und sie da abholt und ihnen vermittelt, ist doch eigentlich toll, wenn du als Frau nicht arbeiten musst, sondern dich darum kümmern kannst, deinem Mann zu dienen. Da gibt es auch eine Verschränkung mit der mit so extrem religiösen Gruppierungen. Und du hattest ja eine andere Lila-Podcast-Folge dazu schon erwähnt in der Folge, aber ich würde hier auch noch gerne eine verlinken, die wir explizit zu Tradwives gemacht haben. Mhm. Und es gibt auch einen sehr schönen Artikel, den ich beim ZDF gefunden habe, den man sich dazu auch mal gut durchlesen kann. Dann hatte Holger ja gefragt, welches Amt hat nochmal Volker Wissing von Linda Teuteberg übernommen, beziehungsweise welche Position hatte er nochmal in der FDP? Er war von 2020 bis aber auch nur Ende 2021 Generalsekretär der Partei. Mhm. Und dann hatte Sham ja erwähnt, dass Duma Boko, der Wahlsieger aus Botswana, der Minderheit der Khoisan, ich hoffe, ja, ich habe es nicht total verhunzt jetzt in der Aussprache, angehört. Ich habe dazu keine Quelle gefunden. Das ja, wollte ich ja einfach nur transparent machen. Wozu ich aber eine sehr schöne Quelle gefunden habe, war der Dunning-Kruger-Effekt. Da hat nämlich ein Mathematiker auf Krautreporter aufgeschrieben, wie er mit einem Team diese ursprüngliche Theorie, also die Hypothese, dass Menschen, die wenig wissen, ihren eigenen Wissensstand überschätzen, widerlegt hat und da die Fehler in diesem ursprünglichen Rechenmodell offengelegt. Mhm. Zum Nachlesen für alle, die Lust haben.
Dankeschön.
Gerne. Das war's von mir.
Ah, super. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende bedanken wir uns. Vielen Dank, dass ihr diese Sendung überhaupt möglich macht. Falls ihr auch noch dabei sein wollt und falls ihr dafür sorgen wollt, dass wir auch im nächsten Jahr weiter senden können, dann schaut auf wochendämmerung.de. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Einer davon geht über Steady, da gibt es unter anderem die Ultras und den Fanclub und weil die so viel Geld jeden Monat da lassen, lesen wir jetzt deren Namen vor.
Dins 1.
Holgi, wann kommt NSFW 100? Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Oliver Delpys Verlobter, der sich fragt, was zur Möhre?
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Der Dösewicht dankt Most Techi für seine Gedanken. Wir haben Irmchen am beschissensten Mittwoch ever endgültig geholfen.
Doppeldecker-Fahrrad.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
Cecilia Maribel, Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Katharina Höhl.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jessica Kogoy.
Jule Krohn.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Wing Commander Lord Flashhearts, Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist Mediendemokratie.
Was genau ist Mediendemokratie?
Ja, müssen wir jetzt mal googeln.
jetzt wurde fragst. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schäckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Joachim Urlas.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wimmeler.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Janine Schöne.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Moss the Techie soll bei einem Repair-Café mithelfen, sagt seine Frau, von Holgi im jammernden Tonfall vorzutragen.
Aber ich habe doch seit 12 Jahren keinen Lötkolben mehr angewärmt.
Schnauzt die Europagegner an und so weiter.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilecke.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Lise grüßt die Kataner.
Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czarnocki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano der Tauscho.
Überall, es kracht und knirscht im Weißen Haus, es nach Orangen riecht. Der Olaf steht allein im Haus, der Christian muss zur Tür hinaus. So ist es in der Weihnachtsbäckerei. Achso, da wäre eine Melodie angemessen gewesen, die ich nicht kenne, aber gut.
Ja, nee, ich glaube, ich habe es gerade versucht in meinem Kopf, ich krieg's nicht ganz hin. Und ich kenne die Melodie, aber ich möchte jetzt niemandem einen verfrühten Ohrwurm verpassen. Denn es ist ja Herbst, auf dem Feld die Kürben.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Welcher Hohldübel hat denn den schönen Emmentaler in den Graben geschüttet?
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank,
Andreas Freund,
Mariana Friedrich,
Schrei deinen Scheiß ins Internet, sei ganz voll mit dabei und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Alexandra Glück,
Mareike Geib,
der Gotti,
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz,
Daniel Griesel,
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Kathi grüßt Joni,
F&H,
Annika H.,
Simon Häkler,
Antje Hanuschka,
Andrea und Hans,
Silke Hartmann,
der Alexander Hauser,
Jan Heck,
Hans Herbst,
Ralf Herbst,
Sascha freut sich auch über den Herbst,
Tobias Herbst,
Katharina Herbst und die Plüschmonster,
Miriam, Jenny und Stefan Herzog,
Nils und Hilke,
Benjamin Hupp,
I love you, Pumpkin, I love you, Honey Bunny,
Pia und Thomas in Hausenbach,
der Emmen Frittenbach ist ein typischer Oberbachler Graben,
der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Ist langjährige Tradition des Amtes. Verkehrsminister Wissing erklärt, warum er nicht zurücktritt.
Das war der Beste diese Woche übrigens. Der ist wirklich schön fies. Hat Uroma eine Uhr um, ist Uromas Uhr um die Uroma darum.
Martin Barfuß arbeitet zwar zurzeit nicht, ist aber trotzdem müde, weil er jetzt mehr Zeit hat, sich das traurige Weltgeschehen anzusehen.
Tobias Johannes,
Annette K.,
Tobi K.,
Philipp Kaden,
Arne Kamola,
was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern,
Kamikaze,
Tim Klausmeier,
Oliver Kleinert,
Christopher Kluwe,
Anna und Hagen, Nolz und Salewski, ab jetzt gemeinsam veranlagt,
Thomas Kohler,
Markus Krause,
Magali Kreuzfeld,
Thomas und Corina,
Oliver Kohlfink,
Fabian Lange,
Dennis Lichtentäler,
Detmar Liesen,
Nico Linder,
Florian Link,
Samuel Lipke,
mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum,
Ronny Ludwig,
Robert Mannig,
Wolfgang grüßt Mila,
Nevermind.
Vielleicht gab es einfach zu viele Weltuntergangsfilme mit Happy End, um angemessene Vorkehrungen gegen die Klimakatastrophe als notwendig erscheinen zu lassen.
Johannes Möller,
Die Mulle,
Celine Neubig,
Frank Nitsche,
Agnes Nöll,
Thorsten W. Noll,
Jennifer und Norbert,
Bernd Nossem,
Edu Opferkathole,
Michael Ott,
Nils Planthold,
Josef Porter,
Sebastian Quapp,
Frau Rabe ist out of office, E-Mails will not be read.
Warum wollte ich das denn jetzt sagen?
Weiß nicht.
Ich bin vielleicht auch ein bisschen doof. Axel Rasmussen,
Heike Rasmussen,
Michael Reißler.
Das hat ja der Kanzler gesagt anscheinend, ne? Nach diesem Gespräch mit Lindner. Doof.
Wie? Einfach so? Da hat er gestanden und gesagt, doof.
Naja.
Oder wie?
Also irgendwie.
Glied.
Nee, der.
Doof.
Er hat mit Lindner geredet. Sie haben geredet, dann hat Lindner nicht mit sich reden lassen. Dann hat er gesagt, er braucht eine Pause, ist rausgegangen. Dann kam er zurück und hat gesagt, so, ich habe dich entlassen.
Echt?
Anscheinend war es so, ja.
Nee, wie krass. Oh, wie krass.
Und es waren 3 Reden vorbereitet für diese Pressekonferenz. Je nachdem, was Lindner sagt. Eine Rede für den Fall, dass Lindner einrenkt und dass irgendwie alles weitergeht. Eine Rede für den Fall, dass Lindner hinschmeißt. Und eine Rede für den Fall, der jetzt eingetreten ist.
Wie krass. Der Redenschreiber, wer die geschrieben hat, das würde mich ja auch mal interessieren.
Mhm. Schon nicht schlecht.
Ja, krass.
Sorry, ich habe jetzt hier voll...
Michael Reißler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Reppschläger.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
Mike Rochburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Jan und Steffi.
Pommes Stein.
Sauna Ziegelstein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günther Stück.
Claudia Tajow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie.
Roland, der Freshcuber, ist zurück. Mensch. Und grüßt die Nachbarin der Hupenputze von Heugis Tretbootchef.
Geben sich mit Priscilla und Gwyneth Molesworths Herbststimmung hin.
Um etwas kaputt zu machen, reicht ein Hammerschlag. Es wieder zu reparieren, braucht viel Zeit, Mühe und Konzentration. Und Trump hat nun die Demokratie in der einen und einen sehr großen Hammer in der anderen Hand.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenrooy.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Wünsch dir was.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
schon gewusst und so weiter.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Es ist ja super, dass Ricarda Lang auf Twitter so abliefert, aber solange sie das auf dieser Fascho-Plattform macht, womöglich ausschließlich, ist sie Teil jenes Problems, das sie so zu bekämpfen versucht. Die macht's ja, auch auf Instagram.
Sie trollt ja auch vor allen Dingen die anderen PolitikerInnen, oder?
Ja.
Zumindest, und die sind nun mal da.
Das stimmt. Robert Lucy. Habeck jetzt auch wieder.
Was?
Robert Habeck ist zurück auf Twitter.
Das darf doch nicht wahr sein. Ah ja, okay, ist Wahlkampf, ja. Mhm. Ja, ach Gott, Leute. Mhm. Ach. Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung, wünscht ein schönes Wochenende und streut mal wieder Werbung für den Vrindt-Podcast ein.
Und für den Lila-Podcast, was da wirklich steht.
Verdammt.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Und Mieto Balasch, was? Wutschotnje Strovi.
Wenn du meinst.
Ja, ich glaube.
Wenn du das sagst.
Es verblasst leider immer mehr eine Sprache, die man nicht benutzt. Also danke, dass ich sie wenigstens einmal die Woche...
Das ist die Sprache des Feindes.
Es ist erstmal nur Kyrillisch. Das wird auch in der Ukraine, wird auch das kyrillische Alphabet benutzt.
Verdammt, also ein schönes Weltbild.
Es gibt ein paar Abweichungen, aber im Großen und Ganzen eigentlich schon. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank.
Und das war die Wochendämmerung von
Freitag. Klang jetzt so, als hätte ich noch was sagen wollen.
Ja, irgendwie. Wolltest du noch was sagen?
Ja, vielen Dank. Ich lebe davon.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 8. November 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.